Wir müssen reden. Die sportliche Lage beim FCK ist ernst und deshalb geht's heute mal etwas um die dritte Liga. Und damit herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian, bei mir ist Michael Wilkening, einer unserer beiden FCK-Reporter. Grüß dich, Michael.
Hallo, Julian.
Michael, der FCK hat in Fürth verloren, 1-2, später Nackenschlag, oder 2-1, war ja Auswärtsmannschaft, und ist mittendrin im Abstiegskampf. Wie ist denn da die Situation aktuell?
Ja, also die Leute in Lautern werden nicht mit hochgerissenen Armen durch die Gegend rennen, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Was beiseite, klar, die Situation ist noch ein bisschen ernster geworden, als sie ohnehin die ganze Rückrunde schon war. Durch die Niederlage und das Zustandekommen der Niederlage, der Ausfall von Jule Niehus, hat sich da so ein bisschen was jetzt zusammengefunden, was in der Gesamtgemengelage halt negativ ist.
Ich hatte direkt nach dem Pokal-Halbfinale, das ja mit 2-0 gegen Saarbrücken gewonnen wurde, mit Marcel Reif gesprochen, der auch in diese allgemeine Jubelstimmung, die danach ein bisschen geherrscht hat, eingestimmt hat. Der wollte da nicht über die dritte Liga sprechen. Ich würde sagen, die Stimmung aktuell und die sportliche Lage, die ja nicht besser geworden ist, seitdem, die war ja damals auch schon nicht gut, in der Liga zumindest, führt kein Weg dran vorbei, mal kurz drüber nachzudenken, was denn passieren würde, wenn der FCK absteigt, wieder absteigt in die dritte Liga. Vor 5 Jahren, 2018, nee, vor 6 Jahren sogar schon, oder? Bin ich richtig?
Ja.
2018 war es ja schon mal so weit, dass der Club den Weg in die Drittklassigkeit antreten musste. Was würde denn bedeuten, wenn der FCK absteigt?
Also zunächst mal vorweggeschickt, ist es, glaube ich, zwingend notwendig, sich mit der dritten Liga zu befassen. Und das gilt natürlich für uns, die sich da journalistisch mit auseinandersetzen müssen, genauso oder noch viel mehr gilt es natürlich für die Verantwortlichen beim FCK. Alles andere, als sich mit diesem Szenario zu beschäftigen, wäre grob fahrlässig. Und ja, natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Die Situation ist so, dass aktuell rein statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass der FCK nichts in der dritten Liga spielt, als in der zweiten Liga, weil die Tabelle das so ausdrückt. Und ich glaube trotzdem, dass es Argumente gibt, die für den FCK sprechen. Da werden wir ja gleich drüber reden. Aber die Situation ist ernst und man muss sich mit der dritten Liga auseinandersetzen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass es sehr große Einschnitte gibt, wenn du von der zweiten in die dritte Liga absteigen musst.
Finanzieller Natur natürlich, unter anderem. Ganz kurz fürs Protokoll, wer jetzt sofort anfangen will und so und sagt, okay, ich mache mir schon mal irgendwie meinen Wohlfühlsonntag für den letzten Spieltag bereit, weil Abstieg unausweichlich ist. Ganz so ist es nicht. Die Lage ist eigentlich dieses Jahr, ja, man kann eigentlich fast sagen, luxuriös im Abstiegskampf, wenn man das so formulieren möchte. Es können bis zum 12. oder 13. Tabellenplatz sind es gerade mal 3 Punkte und der FCK spielt noch gegen 3 direkte Konkurrenten aus diesem Pool. Das heißt, da ist sogar aus eigener Kraft noch alles möglich, bis eben ins Tabellenmittelfeld. Das darf man nicht vergessen, aber aktuell steht man eben auf dem 17. Platz.
Genau so ist es. Und das ist ja auch ein großer Pluspunkt, dass du noch 3 Heimspiele hast gegen 3 direkte Konkurrenten und deshalb auch tatsächlich das in der eigenen Hand hast, auch wenn du im Moment 17. bist, kannst du das alles noch selber lösen, unabhängig davon, wie die anderen spielen. Gleichzeitig ist es natürlich so, die Spiele gegen Wien Wiesbaden, gegen Magdeburg und gegen Braunschweig zu Hause sind große Chancen, werden aber auch zu Spielen, die maximale Drucksituation besonders für den FCK auslösen. Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil wenn man nicht schafft, damit klarzukommen, kann es ganz übel schiefgehen.
Hinzu kommen noch die Partien gegen Holstein Kiel in Kiel und in Berlin bei der Hertha, die man ja im Pokal-Viertelfinale ausgeschaltet hat, furios. Also wir hatten vor ein paar Wochen in der ersten Folge unseres Podcasts, das hast du gesagt, in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Ich würde trotzdem mal sagen, gegen Holstein, das ist ein ziemliches Brett. Die sind zurzeit extrem gut in Form, haben jetzt mehrfach 0 gespielt. Da ist eher in Berlin noch was möglich.
Ich würde dir absolut zustimmen. Holstein Kiel ist extrem gut in Form, sehr stabil. Und wird aus meiner Sicht auch deshalb in die Bundesliga aufsteigen. Also es ist sehr beeindruckend, wie die spielen. Ja, bei Hertha, klar, die sind im Moment auch richtig gut drauf, machen gute Ergebnisse, bringen gute Leistungen. Und trotzdem ist da theoretisch erstmal, denkt man sich, etwas mehr möglich. Wenn ich aber dann nochmal einen Pluspunkt für den FCK breitreden will, ist es, finde ich, so, dass sich jetzt in der Rückrunde gezeigt hat, dass der FCK bislang in den Spielen gegen Mannschaften, die im Abstiegskampf sind, gut gepunktet hat, weil die drei Rückrundensiege, die gab es gegen Schalke, Rostock und Osnabrück. Und gegen die Mannschaften, die in der Tabelle oben stehen, teilweise gute Leistung gezeigt hat, aber keine guten Ergebnisse geholt hat. Und auch vor dem Hintergrund ist es vielleicht so, dass man ein bisschen optimistisch sein kann, was die drei ausstehenden Heimspiele noch angeht. Und insgesamt die Chancen, die Liga doch noch zu halten.
Du hattest jetzt eben schon mal angesprochen, das ist finanziell, wäre ein Abstieg ein ziemlicher Genickschlag tatsächlich. Ich habe mir hier die Zahlen mal rausgesucht. Wie genau die Prämien nächstes Jahr aussehen werden, ist noch nicht ganz klar. Aber für diese Saison hat der FCK, laut, das hat der Kicker berichtet, hat in der Liga 9,2 Millionen Euro kassiert an TV-Geldern. Das errechnet sich aus dem Koeffizienten. Da kommt drauf rein, wie man in den vergangenen Jahren abgeschnitten hat, wie man Jugendarbeit und so weiter und so fort. Das ist relativ kompliziert. Da der FCK in den vergangenen Jahren eben viele Drittliga-Jahre hatte, rechnen die sich da nicht rein. Zum Vergleich, der Spitzenreiter in dieser Liste ist demnach Hertha BSC Berlin. Die haben über 20 Millionen kassiert, sogar ein bisschen mehr als 24. Da kommt eben mit rein, dass die auch noch in der Bundesliga waren, was dann nochmal sich positiv niederschlägt und so weiter und so fort. Für die dritte Liga, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ernüchternd, bekommt jeder Verein 1,31 Millionen Euro vom DFB, die ja nicht über die DFL läuft. Das ist ja andere Vermarktung und so weiter und so fort. Da geht einiges an Geld flöten.
So ist es. Also das ist, und dieser Rückschritt ist wirklich also groß und hat große Einschnitte zur Folge. Jetzt ist es so, also ganz genau, diese Zahlen kann man nicht ganz genau jetzt so übernehmen, weil auch in der dritten Liga gibt es noch kleine Vermarktungspakete, die dann irgendwie noch vielleicht dazukommen können oder noch dazukommen, wo die Höhe noch nicht klar ist. Was aber klar ist, dass sich ein Absteiger aus der zweiten Liga enorm neu aufstellen muss. Also die Gehaltsstrukturen für einen Zweitligakader sind sehr, sehr unterschiedlich im Vergleich zu einem Drittligakader. Es gibt in der dritten Liga ein, zwei Vereine, die versuchen, das so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Dynamo Dresden ist da das beste Beispiel. Aber in der Regel ist es so, dass du deinen Kader komplett neu aufstellen musst nach dem Abstieg. Und allein das zeigt ja schon, wie schwer es dann für dich danach wird, weil wenn du 15, 18 oder 22 neue Spieler im Kader hast, ist jetzt mal unabhängig von der Qualität der Spieler, es ist unglaublich schwierig, da eine Homogenität herzustellen.
Das hat man ja beim letzten Abstieg auch gesehen, da hat es ja relativ lange gedauert, bis sich da eine Mannschaft herausgebildet hat, die es dann im Endeffekt auch geschafft hat wieder.
Genau, und man kann auch sehen, in der jüngeren Vergangenheit ist es so, dass es sehr wenige Zweitliga-Absteiger gegeben hat, die unmittelbar im Jahr danach den Aufstieg wieder geschafft haben. Also im Moment ist ja Jahn Regensburg so platziert, dass sie zumindest die Chance haben, aufzusteigen. Im Jahr davor ist es meines Wissens nach keinem Club geglückt. Vor 3-4 Jahren ist es Dynamo Dresden mal gelungen, direkt wieder aufzusteigen. Aber es ist eher eine Ausnahme, direkte Rückkehr zu schaffen, als die Regel. Im Gegenteil gab es einige Beispiele, Würzburger Kickers fällt mir jetzt ein, vor ein paar Jahren, die direkt durchgereicht worden sind. Arminia Bielefeld, denen droht es vielleicht jetzt sogar, die haben ja sogar den Durchmarsch von der Bundesliga jetzt bis in den Keller der dritten Liga geschafft. Also es zeigt sich schon, dass ein Abstieg natürlich sehr große finanzielle Auswirkungen im negativen Bereich hat, aber was an Struktur, an Teamstrukturen noch obendrauf kommt, was sich natürlich auch ein bisschen miteinander bedingt, ist genauso zu beachten.
Jetzt frage ich mal ganz direkt, kann das der FCK denn zurzeit? Ist es denn finanziell für die möglich, da wieder einen Kader auf die Beine zu stellen, der das dann konkurrenzfähig umsetzen kann?
Die Frage ist schwer zu beantworten. Selbstverständlich wird der FCK in der dritten Liga auch weiterhin wettbewerbsfähig sein und natürlich wird der FCK in der dritten Liga nicht zu den Clubs gehören, die das geringste Budget haben. Aber es ist unglaublich schwer, da jetzt Vorhersagen zu machen. Hinzu kommt nämlich noch, dass aktuell völlig unklar ist, wer in diesem Kader, der noch einen Vertrag für die kommende Saison hat, dann aber auch einen Vertrag hätte, würde der FCK absteigen. Also welche Verträge keine Gültigkeit für die dritte Liga besitzen oder besäßen. Nach unseren Informationen ist es beispielsweise bei Ragnar Ache der Fall, dass der Vertrag in der dritten Liga nicht gilt. Was da zur Folge hätte, erstens, dass er sportlich nicht mehr zur Verfügung steht. Oder aber zweitens, was viel wahrscheinlicher wäre, dass du im Falle eines Abstieges einen Spieler wie Ragnar Ache, der sehr begehrt auf dem Markt ist, verkaufen könntest und Transfererlöse erzielen könntest. Wenn der Vertrag aber nicht mehr gültig ist, dann fällt das weg. Dann geht da sozusagen eine Ablöse flöten. Ja, und jetzt ist es bei Ragnar Ache nach unseren Informationen so der Fall. Das könnte bei 2, 3, 4 anderen Spielern auch noch der Fall sein. Und das sind Dinge, die sind jetzt im Moment halt schwer vorherzusagen. Und das hat alles auch Auswirkungen auf die finanzielle Situation, auf die Wettbewerbsfähigkeit im kommenden Jahr. Was man aber natürlich sagen muss, und das ist ein bisschen ein Unterschied zum letzten Abstieg in die dritte Liga, der ja schon einige Jahre zurückliegt, dass ich das Gefühl habe, dass die Region, das Umfeld und die Fans aktuell viel mehr bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Dass es nicht so sein würde, wie es gab ja Phasen in der dritten Liga, als es da auch nicht so gut gelaufen ist, als in Anführungszeichen nur noch 16.000, 17.000 Leute bei den Heimspielen waren. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass es so einen starken Rückgang gäbe.
Also das heißt, jetzt mal um bei Ragnar Ache bleiben, der würde ablösefrei dann gehen, wenn die Informationen so stimmen?
Genau, der hätte dann im Falle des Abstiegs dann ab 30. Juni keinen Vertrag mehr, sucht sich einen neuen Verein aus, wechselt dahin und der FCK geht leer aus.
Das wäre natürlich nicht gut. Es ist ja normalerweise so, also was man so kennt, immer wieder mal so Praktiken, wenn jemand absteigt, ist, dass Spieler Klauseln im Vertrag haben, dass sie, keine Ahnung, für ein Drittel der eigentlichen Ablöse gehen können. Aber eben sowas ist auch üblich, dass dann eben heißt, okay, der Vertrag gilt nicht für die dritte Liga. Das heißt, der Verein, ja, wie du gesagt hast, geht leer aus.
Genau, der Spieler ist dann einfach ab dem 30. Juni kein Vertragsspieler des 1. FC Kaiserslautern mehr. Und das war's dann.
Das beobachten dann natürlich auch jetzt viele Clubs sehr interessiert, was da passiert, ne?
Davon kann man ausgehen. Also es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele Clubs in Deutschland und wahrscheinlich auch darüber hinaus, die sich mit Ragnar Ache beschäftigen. Aus der zweiten Liga, auch aus der Bundesliga und auch aus Erstliga-Clubs aus dem Ausland. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, gehässig, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Manager am Sonntag oder am Samstag, je nachdem wann der FCK spielt, schon vielleicht so einen halben Daumen drückt, dass das Ergebnis vielleicht negativ ausfällt, weil er dann sich bessere Chancen bei Ragnar Ache ausrechnet.
Dann hoffen wir doch mal, dass sie falsch liegen. So, der FCK, das liest man jetzt auch in verschiedenen Fanforen immer wieder mal, ist ja jetzt im Pokal relativ weit gekommen. Steht im Finale, also eigentlich so weit kommen, wie man nur kommen kann, ohne das Ding zu gewinnen. Da kommt ja auch einiges an Geld rein. Ich habe jetzt mal geguckt, bislang haben sie gut 6,68 Millionen Euro kassiert, wenn die Prämien, für die jeweiligen Runden. Wie viel es im Finale gibt, ist noch nicht ganz klar. Letztes Jahr hat der Verlierer 2,8 Millionen bekommen ungefähr, der Gewinner 4,3 plus dann eben noch die Boni für die Europa League, weil man ja als Gewinner qualifiziert ist. Hilft das beim Kaderaufbau oder wäre man da eher gut beraten zu sagen, okay, das stecken wir jetzt irgendwie in einen Verein, dass da eine gesunde Basis da ist?
So, jetzt muss man erstmal versuchen, diese Zahlen so ein bisschen einzuordnen. Jetzt stimmt es, was du sagst, und da kommen natürlich auch noch anteilig Zuschauereinnahmen dazu. Der FCK hat Heimspiel gegen Nürnberg, gegen Köln gehabt, ausverkauft, hat in Berlin gespielt, ausverkauft. Also die Summe ist dann, die umgesetzt worden ist im DFB-Pokal, ist sogar noch höher. Jetzt muss man aber auch dagegen rechnen, dass natürlich auch ein Teil sofort wieder in Prämien an die Mannschaft ausgeschüttet wird. Das heißt, und andere Kosten außerdem auch noch entstehen, das heißt, also das, was am Ende beim Verein hängen bleibt, ist nicht genau die Summe, die da umgesetzt wird über Vermarktungserlöse. Insgesamt ist es so, sollte der FCK absteigen, wäre diese Reise, die der FCK dieses Jahr im Pokal hat, ein riesengroßer Vorteil, ein riesengroßes Plus, weil du durch diese Millioneneinnahmen, die du eigentlich geplant hast, so einzusetzen, um diesen Verein strukturell ein bisschen besser aufzustellen, dann zum Teil zumindest dafür benutzen kannst, um den Kader im nächsten Jahr in der dritten Liga konkurrenzfähig zu machen für einen möglichen Aufstieg, also einen Teil des Geldes da zu investieren. Grundsätzlich wäre es natürlich viel sinnvoller und wichtiger für den Club, wenn er die Möglichkeit bekäme, diese Gelder, die da jetzt reingekommen sind, in Strukturmaßnahmen ins Clubumfeld zu investieren.
Marcel Reif hat in der letzten Folge gesagt, ja, Pokalsieg wäre schön und gut. Natürlich hat das jetzt im Verein auch keine Priorität, weil Ligaerhalt, wir haben ja eben schon gesagt, dass das auch aus finanziellen Gründen nicht ganz unwichtig ist. Er hat gesagt, er würde sich nicht so wohl dabei fühlen, wenn der FCK international spielen würde, was ja als Pokalsieger faktisch so wäre. Wie gesagt, da gibt es auch nochmal ordentlich Geld. Und gleichzeitig dritte Liga. Wie würdest du das einschätzen? Wäre das machbar? Wäre das irgendwie vom Aufwand?
Selbstverständlich wäre es machbar. Ich halte es nur für völlig realitätsfern, weil mir die Fantasie völlig fehlt, wie der FCK den Pokal gewinnen sollte gegen Bayer Leverkusen im Finale. Und ich mir außerdem im Moment eher vorstellen kann, dass der FCK in der zweiten Liga bleibt, als dass er absteigen würde. Von daher ist es, also das ist ein rein theoretisches Denkmodell, das in der Realität, glaube ich, nicht stattfinden wird.
Bayer Leverkusen jetzt am Wochenende deutscher Meister geworden. Wie werden wir da aufnehmen? Liegt der Titel quasi noch taufrisch in der Bayer Arena? Den Fußball, den die spielen, ist schon schwer zu schlagen. Also das hat mit der zweiten Liga nicht mehr viel zu tun. Wahrscheinlich auch mit der Bundesliga nicht mehr, wenn man überlegt, dass die bislang in allen Wettbewerben ungeschlagen sind nach wie vor. Während wir hier aufnehmen, kann das sich am nächsten Wochenende wieder ändern.
Genau. Ich habe da, ist vielleicht an dieser Stelle, passt es ganz gut, irgendwo was Nettes gelesen. Da hat irgendein User in einem Forum geschrieben, dass es für den FCK eine große Sache ist, im Pokalfinale zu sein, dass man sich da 2, 3, 4 Tage drauf freuen kann und dass die Stadt in Rot, also die Stadt Berlin in Rot getaucht wird, wenn die FCK-Fenster auftauchen und dass es ein tolles Erlebnis wird, so bis zur 7., 8. Spielminute und dann gehen die Dinge ihren Lauf, wie sie halt ihren Lauf nehmen werden. Und ich finde, das ist echt schön beschrieben gewesen und wahrscheinlich wird es so kommen.
Ich meine, man muss auch wirklich sagen, den Titel, den braucht es eigentlich gar nicht mehr, um zu sagen, das war eine furiose Pokalreise, vor der man wirklich auch den Hut ziehen kann. Natürlich gibt es andere Clubs, die größere Vereine ausgeschaltet haben, Stichwort FC Saarbrücken. Aber immerhin, Finale, das sollte man nicht kleinreden.
Nein, auf gar keinen Fall. Und das wird auch nicht kleingeredet. Das könnte natürlich ein bisschen im Schatten stehen, wenn der FCK eine Woche vorher abgestiegen ist. Oder wenn er sich mitten in der Relegation befindet und zwischendurch dieses große, tolle, für die ganze Region wichtige Spiel bestreiten darf.
Die Relegationsspiele, gerade nochmal, bevor wir jetzt zum nächsten Thema übergehen, die sind ja eine halbe Woche davor, eine halbe Woche danach, richtig?
Genau, also die Relegationsspiele werden, wenn der FCK beteiligt sein würde und nur dann am 22. und 29. Mai stattfinden, also genau vor und nach dem Pokalfinale, wenn der FCK nicht in der Relegation ist. Dann sind die Termine anders, weil sie dann näher am Pokalfinale angedockt sind. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich meine, die wäre dann Freitag und Dienstag rund um das Pokalfinale.
Was würdest du sagen, Friedhelm Funkel, wenn man jetzt so bislang einschätzt, sagt er ja schon, der Pokal ist Priorität Nummer 2. Wird er das dann so angehen, okay, wir haben eben da diese beiden Relegationsspiele und zwischendrin ein Freundschaftsspiel. Was denkst du, wie ist so die Herangehensweise?
Wenn es so käme, dass der FCK in die Relegation muss, in der Relegation spielt, wäre alles andere fahrlässig, als übertrieben gesagt, zum Pokalfinale eine Jugendmannschaft hinzuschicken. Weil dann die beiden Spiele in der Relegation, die vorher nachher sind, so eminent viel wichtiger für den Club sind als das Pokalfinale. Dass es so, wird es natürlich dann in der Realität nicht aussehen, aber dass man das so vom Kopf her, vom Mindset, wie das Neudeutsch heißt, angehen müsste. Jetzt hofft jeder, der irgendwie so ein bisschen Spaß am Fußball hat, dass es nicht so kommen wird, weil man möchte natürlich schon, dass wenn ein Pokalfinale in Berlin stattfindet und das ist ein riesengroßes Event, dass es für beide Mannschaften irgendwie total ein Spiel ist, auf dem der Fokus liegen kann.
Noch ist der FCK nicht drittklassig, sondern zweitklassig, deswegen lass uns mal noch kurz über die zweite Liga reden. Wir haben jetzt schon ein bisschen das Spiel in Fürth angesprochen, davor war ja das Spiel beim HSV. Es sind, finde ich, zwei Spiele, wo man als FCK-Fans, auch wenn es gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte war, so ein bisschen enttäuscht rausgeht, weil da war wirklich mehr drin.
Es war viel mehr drin und es musste mehr drin sein, vor allen Dingen in Hamburg beim HSV. Dieses Spiel darf der FCK auch vom Spielverlauf und von den Spielanteilen eigentlich nicht verlieren. Also es ist eigentlich fahrlässig, dieses Spiel zu verlieren, weil die Lauterer mindestens gleichwertig waren, von den Torchancen, irgendwie von der Spielidee, vom Ansatz her. Also da musst du eigentlich mindestens einen Punkt holen. Du kannst eigentlich sogar traurig sein, dass du nicht gewonnen hast. In Fürth ist es total ärgerlich, weil du in der letzten Situation des Spiels noch das 1:2 kassierst. Ich finde aber da, dass es dann in der zweiten Halbzeit so vom Spielverlauf sich ohnehin eher so ein bisschen Richtung Fürth gedreht hatte. Also da war diese Niederlage aufgrund des Spielverlaufes jetzt eher gerechtfertigt, als es beim HSV der Fall war. Trotzdem musst du natürlich, wenn du 1-0 führst und wenn du bis in die 94. Minute ein 1-1 hast, dann musst du natürlich einen Punkt mitnehmen.
In Hamburg kann man sogar fast sagen, dass der Arm von Matteo Raab, Ex-FCK-Keeper, sogar entschieden hat über Sieg oder Niederlage, weil Almame Touré schießt aus nächster Nähe eben nicht in den Kasten, sondern eben den Torwart an. Oder der Torwart hält sehr gut, will jetzt auch die Leistung von Raab nicht kleinreden. Und exakt im Gegenstoß, also wenn der Ball war ja nicht mehr im Aus seitdem, das Spiel war ja nicht mehr unterbrochen, fällt dann eben das 1:2 für den HSV. Man kann jetzt mutmaßen, wenn es diesen Gegenstoß nicht gegeben hätte, weil eben der Ball im Netz gelandet wäre, dann hätte der FCK die 3 Punkte mitgenommen, weil danach kam auch nicht mehr viel vom HSV.
Ja, also diesen Gedanken muss man haben, kann man haben. Fußball ist immer ganz schwer vorherzusehen, aber natürlich ist es so, diese eine Minute, ich glaube zwischen der Touré-Chance und dem Gegentreffer waren so gestoppte irgendwie knappe 30 Sekunden. Das erzählt schon ziemlich viel über das Spiel und ein Stück weit auch über den Saisonverlauf beim FCK, weil der FCK ja sehr oft nach Führungen Spiele noch aus der Hand gegeben hat und sich das irgendwie in dieser einen Szene oder in dieser einen Situation irgendwie so alles so ein bisschen wieder erzählt.
Ich habe jetzt auch wieder gelesen, dass es sonst keine Mannschaft gibt in der zweiten Liga, die so oft Führungen aus der Hand gibt, nicht um sie zwingend zu verlieren, aber eben nach einer Führung keine 3 Punkte mitzunehmen. Das ist doch schon irgendwie auch ein bisschen bitter.
Das ist total bitter und dafür gibt es sicherlich auch Gründe. Ich finde, und also die Statistik, die ist da. Also keine Mannschaft in der zweiten Liga hat mehr Punkte verschenkt nach eigenen Führungen. Ich finde es jetzt ein bisschen zu einfach, das alles oder die Probleme des FCK allein darauf zu projizieren. Weil egal wie die Statistiken sind, in jeder Saison gibt es irgendeine Mannschaft, die statistisch die meisten Punkte nach Führung verloren hat. Und es ist nicht gesagt, dass die automatisch dann absteigen muss oder im Tabellenkeller ist. Also allein das ist jetzt für mich zu wenig. Dennoch sagt es natürlich ein bisschen was aus. Die ganze Zeit oder während der Saison wurde oft gesagt, es seien konditionelle, körperliche Probleme, die dazu führen. Ich glaube mittlerweile, dass das nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Das mag vielleicht mit reinspielen und vielleicht sind einzelne Spieler oder vielleicht ist der FCK nicht so fit wie vielleicht ein anderer Zweitligist. Aber ich glaube, die Gründe dafür liegen eher so mittlerweile im mentalen Bereich. Weil wenn du führst 1-0 und weißt, um Gottes Willen, wir haben schon so oft das Ding irgendwie noch vergeigt. Und dann macht das irgendwas im Kopf mit dir. Auch wenn du natürlich während des Spiels in der Lage bist, dich auf andere Dinge zu fokussieren. Aber es ist dann so ähnlich wie so ein vorauseilendes Ereignis, was dann kommt. Wenn je öfter du dran denkst, oh Gott, wir kriegen ja immer noch ein Gegentor und dann zack, kriegst du ein Gegentor.
Wenn wir wieder beim Neudeutschen sind, man spricht ja immer von der self-fulfilling prophecy, also von der selbsterfüllenden Prophezeiung.
Ich hätte es gerne so schön sagen können.
Wir hatten eben schon kurz gesagt, dass es auch gegen direkte Konkurrenten noch geht. Ich habe jetzt hier die nächsten 3 Spiele vor mir. Am Wochenende geht es gegen Wiesbaden, dann geht es nach Kiel und dann im Endeffekt nach Magdeburg. Also wie gesagt, Friedhelm Funkel hat eigentlich gesagt, gegen direkten Konkurrenten darf nicht mehr verloren werden, so gar nicht mehr unentschieden. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich fast sagen, okay, 6 Punkte sind aus diesen 3 Spielen Pflicht. Wie gesagt, in Kiel fehlt es mir ein bisschen an der Fantasie zu glauben, dass der Tabellenführer, der KSV Holstein ist, da was hergibt.
Ja, genauso sehe ich es auch. Also diese 6 Punkte sind Pflicht, genau das umschreibt es. Und ich mag eigentlich nicht von Pflicht zu sprechen, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Und jetzt hast du dich in eine Situation gebracht, wo dir Unentschieden nicht mehr helfen, vor allen Dingen dann nicht gegen direkte Konkurrenten. Und wenn wir davon reden, dass der FCK in der zweiten Liga bleiben soll, dann musst du gegen Wien Wiesbaden am Samstag eigentlich gewinnen. Jetzt im ersten Schritt. Auch vor dem Hintergrund, weil wenn du nicht gewinnst oder wenn du verlierst, das, was dann passieren wird, also was dann im Umfeld passieren wird, wieder in das Stadion, wie die Fans reagieren werden, das würde so viel negative Emotionen hervorrufen, dass es sehr schwer wäre, danach dann irgendwie nochmal rauszukommen. So als Club, als Mannschaft, als einzelner Spieler, als Trainer. Und deswegen ist dieses Spiel gegen Wien Wiesbaden am Samstag unheimlich wichtig und es wird brutale Nervenschlachten, brutaler Kampf. Und ich bin sehr gespannt, wie der FCK es schafft, diese Situation anzunehmen.
Du hattest vorhin schon kurz angerissen, Julian Nihus wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr mitwirken können. Auch dem ersten FC Heidenheim eine gewisse Zeit lang fehlen, vorderes Kreuzband ist gerissen. Das wird ein bisschen dauern, ein halbes Jahr oder sowas, habe ich bei uns, glaube ich, gelesen. Diese Woche, wer wieder zurückkommen könnte, ist Julian Kral.
Julian Kral könnte wieder zurückkommen. Der hat zumindest jetzt mal am Montag und am Dienstag trainiert. Das ist ja schon ein großer Fortschritt, hat er wochenlang nicht trainieren können wegen seiner Handverletzung, die immer so ein bisschen nebulös umschrieben worden ist, wo es sich aber nach unseren Infos da tatsächlich um einen kleinen Bruch gehandelt hat im Handknochen. Er ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Wenn er dieses Training gut verkraftet und das gut aushalten kann, gehe ich davon aus, dass er auch am Samstag im Tor steht, weil das auch für den Kopf als Signal für den Rest der Mannschaft, für die Fans wichtig wäre, wenn die Nummer 1 wieder im Tor stehen kann.
Ist ja auch mal so ein bisschen dieser emotionale Rückhalt. Und du weißt, da hinten steht jemand, Robin Himmelmann hat am Wochenende gut gehalten, stand aber auch immer wieder mal in der Kritik in den letzten Wochen. Es ist immer noch mal was anderes, wenn du weißt, da hinten steht jemand drin. Beim FC Bayern sagt man ja auch immer, wenn der Manuel Neuer im Tor steht, dann schüchtert er schon die Gegenspieler ein. Julian Kral ist nicht Manuel Neuer, da müssen wir uns jetzt... Der Vergleich hinkt ein bisschen, würde ich mal sagen. Aber das ist doch was mit den Verteidigern was macht, emotional.
Davon würde ich auch ausgehen. Robin Himmelmann hat außerordentlich gut gehalten in Fürth, fand ich. Und das fand ich auch eine tolle Reaktion, nachdem es im Vorfeld so ein bisschen Kritik an ihm gegeben hat, die ich persönlich nicht so nachvollziehen konnte. Und Julian Kral ist die Nummer 1 einfach. Hat einfach, also ist nicht Manuel Neuer, er ist weit davon entfernt. Er wird mir es nachsehen. Aber er hat eine gute Ausstrahlung und das, finde ich, macht ihn als Torwart auch im Besonderen aus. Er ist groß, er wirkt immer sehr, sehr stabil im Kopf, selbstbewusst und natürlich hilft er damit den eigenen Verteidigern.
Man kann auch ohne Zweifel davon reden, dass es einer der besten Keeper der zweiten Liga diese Saison ist. Ja, und das hilft dir eben, wenn der wieder da ist. Jetzt, wie gesagt, Julian Nihus, andere Geschichte, wen siehst du da, der möglicherweise auf die 6 rücken könnte? Ich habe jetzt Raschel gehört, aber auch Marlon Ritter kann auf der 6 spielen. Wird dann vielleicht Philipp Clement vorne wieder eine Option?
Bei Philipp Clement ist ja das Problem, dass er körperlich die ganze Zeit immer Rückschläge erlitten hat. Deshalb weiß ich nicht, ob er für das Spiel am Samstag eine Option ist. Es wird insgesamt schwierig, Jule Nyhus jetzt zu ersetzen, weil die Art, wie er Fußball spielt, die Art, wie er auch die Rolle als Sechser, wie es so neudeutsch heißt, interpretiert hat, so in diesem Kader eigentlich nicht mehr 1:1 gibt. Und er jetzt in den vergangenen Wochen, in denen ja die Ergebnisse nicht immer gut waren, ich aber fand, dass die Spielstruktur beim FCK immer stabiler wurde, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und deshalb denke ich, dass er der Mannschaft sehr fehlen wird. Wie das jetzt am Samstag aufgefangen wird, gibt es mehrere Optionen, also Philipp Kalotsch, Tobias Raschel, Marlon Ritter, das sind sicherlich drei Optionen, die insgesamt für die Position im zentralen Mittelfeld funktionieren könnten. Und dann bleibt trotzdem abzuwarten, wie die es dann schaffen würden, auch diese defensive Stabilität im Mittelfeld herzustellen, die Jule Nyhus immer als seine erste Aufgabe interpretiert hat, sicherzustellen.
Philipp Kalosch war ja in der Rückrunde auch neben Jule Nyhus auf der defensiven Position im Mittelfeld gesetzt. Mal schauen, wen er da zur Seite gestellt bekommt.
Genau, ganz genau. Aber wie gesagt, es ist ja immer so, man spricht immer von einer Doppel-Sechs, beim FCK auch, in diesem 4-2-3-1-System. Aber es kommt ja immer darauf an, wie die einzelnen Spieler ihre Rollen interpretieren oder auch interpretieren sollen, was die Vorgabe ist. Und Philipp Kalosch hat nie ausschließlich defensiv in sein Spiel gespielt. Sondern es war immer Jule Nyhus, der dann den defensiveren Part übernommen hat, abgesichert hat und dadurch die Stabilität hergestellt hat. Und ich weiß nicht, ob Philipp Kalotsch in der Lage ist, das auf ähnlichem Niveau zu machen.
Neudeutsch, wenn wir wieder hier beim Neudeutschen sind, spricht man ja vom Box-to-Box-Spieler, der zwischen den Strafräumen agiert. Da würde ich eher Philipp Kalotsch hinstecken und Jule Nyhus so ein bisschen als Abräumer. Mal gucken, wie sich entwickelt.
Zu 100% muss ich dir recht geben, also wie schön du das erklärst und Box-to-Box-Player, dann sind wir nämlich ganz perfekt im Neudeutschen.
Wunderbar.
Ja, genau. Das ist Philipp Kalotsch tatsächlich und deshalb ist er halt gerade nicht dieser und jetzt kommt mein Lieblingswort des Jahres, ist er kein Holding-Sixer, wie Thomas Tuchel, den er beim FC Bayern immer wieder eingefordert hat. Und Jule Nyhus, um das noch abzuschließen, ist nämlich in dieser Definition eher so in der Rolle, ein Holding-Sixer zu sein.
Jetzt bewegen wir uns ja fachlich schon fast auf Champions League, nicht mehr Europa League-Niveau. Bevor wir jetzt hier ganz abheben, Michael, würde ich sagen, das war es auch schon wieder für diese Woche. Wir sind langsam durch mit der Zeit. Vielen Dank dir fürs Zeitnehmen.
Ist ein bisschen schade, weil jetzt bin ich gerade in Fahrt gekommen.
Jetzt bist du gerade in Fahrt gekommen, was wolltest du denn noch sagen?
Ich wollte noch den Teufel der Woche benennen.
Ach, natürlich, natürlich, wie konnte ich das nur vergessen, dann bitte.
Genau, wenn wir gerade beim Thema sind, mein Teufel der Woche ist Jule Nyhus. Einfach aus dem Grund, weil er ja jetzt ungeplant und sehr traurig sein letztes Spiel absolviert hat für den FCK in Fürth. Er wird ja im Sommer nach Heidenheim wechseln, dieser Wechsel hat ja schon stattgefunden. Und ja, es ist sehr schade, beziehungsweise jetzt war er ein wichtiger Spieler, gerade in den letzten Wochen. Und weil die Verletzung echt bitter für ihn ist, er steht jetzt vor dem Wechsel in die Bundesliga, hat da ganz viel vorgehabt im Sommer und muss da jetzt irgendwie mit ein paar Monaten Verspätung erst anfangen. Deswegen wünsche ich ihm beste Genesung und alles Gute für die Zukunft. Und deshalb ist Jule Nyhus mein Teufel der Woche.
Ich hätte jetzt dem Robin Himmelmann entgegenzusetzen, eben aufgrund der Kritik, die er einstecken musste, weil er gut gehalten hat, aber natürlich, deine Argumentation kann ich voll und ganz folgen. Ich glaube, ich schließe mich dir an.
Das ist schön, dann haben wir hier eine Gemeinsamkeit erreicht, fast so gut wie bei unserem Fachchinesisch, hätte ich jetzt fast gesagt, bei unseren fachlichen Darbietungen, die wir gerade hatten. Und jetzt bin ich auch fertig für heute.
Dann vielen Dank dir fürs Zeitnehmen.
Alles klar, vielen Dank an alle Zuhörer, bis bald.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, wenn Ihnen das hier gefällt, was wir hier veranstalten, gerne abonnieren, wenn Sie uns auf Spotify oder Apple Podcasts hören, auch eine Bewertung dalassen und falls Sie von den Rheinpfalz-Podcasts nicht genug bekommen, hören Sie doch mal bei meinen Kolleginnen Sonja Hoffmann, Rebecca Singer im Podcast Wissensdurst rein. Fußball und Wein, ich glaube, das geht in der Pfalz ziemlich gut miteinander. Jetzt habe aber ich auch alles losgelassen, was ich noch in mir hatte. Ach, du meldest dich schon wieder, Michael.
Ja, jetzt habe ich natürlich noch das perfekte Schlusswort durch dich, denn wenn Pfalz Wein und Fußball vereint, dann hoffen wir doch darauf, dass der FCK-Fan am Samstagabend sich ein Scholle ins Duppeglas füllen kann und auf den Sieg anstoßen.
Auch da schließe ich mich dir an. Dann war es aber jetzt endgültig, auch die Nachspielzeit ist vorbei. Dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Abpfiff.